Ein Erlebnisbericht steht an, denn der glückliche Gewinner unseres Gewinnspiels hatte die Ehre, mit Michel einen ganzen Tag bei Ducati aufs Fahrsicherheitsgelände zu gehen und unter Instruktion ein intensives Fahrsicherheitstraining zu erleben. Wie es dort war, was die beiden erlebt haben und was sie mitnehmen können auf die Straße, das erfahrt ihr im heutigen Podcast von Gasgeflüster. Viel Spaß! Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Sag mal, Jan, wann hast du eigentlich das letzte Mal dein Moped geputzt?
Keine Ahnung, Mann. Erstens fahre ich lieber und zweitens steht das Ding ja bei mir gerade eh mehr in der Werkstatt als zu Hause.
Ah, shit, da war ja was. Aber warte, ich denke, ich habe eine Lösung für beide deiner Probleme.
Michel, du weißt ganz genau, wie sehr ich Motorradputzen hasse.
Ja, weil du aber immer mit Spüli rangehst, da kann das ja nichts werden. Viel einfacher und vor allem viel besser geht das alles mit den in Deutschland entwickelten und produzierten S100 Produkten von Dr. Wack. Mit dem Power Bike Shampoo hast du deinen Hobel nämlich ruckzuck von oben bis unten eingeschäumt und mit dem S100 Waschhandschuh im Handumdrehen jede Art von Dreck entfernt. Anschließend noch etwas Glanzwachspray und deine Kiste glänzt wieder wie neu.
Nicht schlecht, aber wie soll mir das jetzt helfen mit meinem ständig kaputten Motorrad?
Ja, auch das ist ganz einfach. Anlässlich des 50. Jubiläums von Dr. Wack kannst du durchs Putzen dieses Jahr nämlich sogar gewinnen. Im Rahmen der großen Jubiläumsaktion werden in diesem Jahr von Motorradhelmen über Jacken bis hin zur Actioncam Preise im Gesamtwert von stolzen 26.000 Euro verlost. Und der Hauptpreis, das ist das Wichtige für dich, ist eine nagelneue Yamaha XSR 900 GP.
Ja, okay. Vorsatz ist gemacht. Was muss ich jetzt tun?
Völlig egal, ob online oder im Laden. Kauf einfach ein S100 Produkt deiner Wahl und reiche die Rechnung über die Seite zur 50-Jahr-Verlosung ein. Den Link dazu findest du ganz einfach hier bei uns in den Shownotes.
Geil, Mann. Ich bin nochmal Moped putzen.
Es hat sich hier ja fast schon zur Routine gemacht, dass ich zu Beginn dieses Podcasts kurz auf das Äußere meines Lieblings-Podcast-Co-Hosts eingehe. Heute muss ich gar nicht beschreiben, wie gut und jung er aussieht, sondern gehe auf ein anderes Detail ein, denn er sitzt mir gegenüber freudestrahlend und gut gelaunt wie eh und je, aber mit seiner einzigartigen, zweiartigen Gasgeflüster-Trucker-Cap, so kann man es glaube ich nennen. Sie steht dir einfach gut und damit kommen wir doch wieder zu deinem Äußerlichen und ich darf dich begrüßen. Hallo Michel, schön, dich an einem weiteren Stammtisch begrüßen zu dürfen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Jan. Es ist diesmal nicht ganz so früh wie nach unserer Aufnahme, nach unserer Gasgeflüster-Rennstrecken-Event-Ausfahrt. Aber wir haben auch wieder eine morgendliche Aufnahme. Und so langsam habe ich auch das Gefühl, du lügst, wenn du sagst, ich sehe gut aus. Das kann diesmal nur an der Kappe liegen. Denn ich habe mich gefühlt seit anderthalb Wochen nicht rasiert. Deswegen passt vielleicht auch die Trucker-Cap so gut, weil mein 15-Tage-Bart immer ausgeprägter wird und jetzt sehe ich halt wirklich aus wie so ein Hillbilly-Redneck aus den USA mit meinem Trucker-Mützchen und Gasgeflüster-Logo. Aber ich muss sagen, du siehst heute Morgen strahlend frisch aus und wirst so vom Sonnenlicht, vom Münchner Sonnenlicht so von der Seite angestrahlt. Also Chapeau, ich kann das nur zurückgeben. Die Beauty-Tipps deiner Partnerin zeigen Wirkung. Ne? Wie habe ich das so schön gelernt? Auf der Rennstrecke auch wieder. Es gibt keine gesunde Bräune, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du cremst fleißig, würde ich sagen. Ne? Aber jetzt...
Ich creme fleißig. Ne, ich muss noch eins zu deiner Kappe sagen. Die kommt natürlich absolut richtig, deine Trucker Cap. Weil nach unserem Rennstrecken-Event bist du ja eigentlich seither durchweg auf der Straße unterwegs. Du rollst durch die Bundesrepublik im Auftrag der Motorradszene. Und das nächste Event steht schon wieder an. Es ist der Dienstag, wenn wir das aufnehmen. Und wenn ihr das hört, frühestens am Sonntag, ist schon wieder in den Geschichtsbüchern eingetragen, das nunmehr vierte Gasgeflüster-Ausfahrtsevent, die vierte Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt in Bad Herrenalb. Deswegen auch die Aufnahme am Morgen, nicht nur deswegen, sondern auch, weil wir einen Gast heute haben und wir das natürlich zeitlich abstimmen mussten. Noch sehe ich frisch aus, mal sehen, wie das am Ende der Woche aussieht, weil es gibt noch einiges zu tun. Es wird ja auch jedes Jahr irgendwie ein bisschen größer. Und vielleicht an der Stelle auch mal Shoutouts an unsere Partner, die uns dieses Jahr richtig unterstützen. Das ist nämlich der Wahnsinn, wir kriegen richtig viel Support. Für alle, die dabei sind, gibt's dann aus der Branche auch kleine Goodies kleine Unterstützung, die das Event nochmal ein bisschen verschönern. Und deshalb mal an der Stelle unsere Partner genannt, die uns jetzt unterstützen. Das ist zum einen Riga Rennsport mit dem, wie nennt man das denn, Paddock Wizard, Paddock Ständer, mit dem man seine ganzen Motorradklamotten organisieren kann.
Genau, so heißt das. Jan stellt ja ganz oft rhetorische Fragen, die er dann bevorzugt selbst dann doch beantwortet. Deswegen war ich jetzt überrascht, dass diese für mich akustisch sehr rhetorisch wirkende Frage dann jetzt an mich gespielt wurde. Aber ja,
ja, genau, war mir auch nicht klar, was ich sagen wollte.
Ist der Paddock Wizard von Riga Rennsport und an der Stelle schon mal großen Dank, weil wir hatten ja die Gelegenheit, den schon in Oschersleben bei unserem Rennstrecken-Event in der Box zu nutzen. Und ich muss sagen, schönes Ding für diejenigen, die bei der Ausfahrt dabei sein werden. Die können das auch mal live begutachten. Und was ich halt sehr charmant fand, ich hatte in den letzten Jahren ja immer diesen Garage Wizard. Den gibt es auch irgendwie noch zu shoppen bei Louis, glaube ich. Den hat auch der Josh entwickelt. Und das ist immer so ein bisschen so ein Abfuck gewesen, den zusammenzubauen und wieder aufzubauen und dann mitzunehmen. Und da war auch kein Strom und so dran. Und die aktuelle Generation von diesem Paddock Wizard ist halt einfach wirklich so ultra durchdacht, kannst einfach alle Elemente irgendwas, ohne irgendwas abzunehmen, zusammenklappen, mega einfach zu verstauen. Und den habe ich jetzt in den letzten 2 Wochen auch mehr oder minder 3-mal durch das gesamte Bundesgebiet gefahren. Also auch super leicht die Geschichte. Und ich freue mich drauf, den jetzt bei der Auswahl wieder aufzubauen. Aber der Josh ist ja nicht der einzige Partner, der uns unterstützt. Du hast es schon angedeutet, wir haben ja noch weitere mit an Bord. Und eine große Überraschung, die unsere Community, die Mitglieder, die vor Ort sein werden, erst erfahren, wenn sie ja ankommen und die Mopeds sehen, die uns einer der Partner zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt übergebe ich an dich, jetzt kannst du nämlich verraten, wer denn da unser Partner für dieses Jahr ist und auch welche Motorräder es gibt. Ich hoffe, du hast es gemerkt, du hast es ja mitbekommen. Ja,
ein knallroter Traum wird wahr für mich und unser Gast durfte damit auch schon ein bisschen testen. Es geht um Ducatis. Ducati unterstützt uns mit Motorrädern, die wir und ihr, die vor Ort sind, testen können. Eine Ducati Panigale V2S und eine Ducati Multistrada, weißt du ja auch V2?
Auch V2, genau, auch die V2, das aktuelle Modell, ja.
Also das wird Wahnsinn, da haben wir auf jeden Fall jetzt schon Gesprächsstoff beim nächsten Mal. Ich bin ultra gespannt, wie das wird. Außerdem unterstützen uns Dr. Wack S100 mit Pflegeprodukten, das ist natürlich mein Lieblingsthema.
Machen wir eine Putz-Challenge vor Ort, glaube ich. Ja, Jan kommt, Jan bringt ja sein eigenes Motorrad mit, wenn mich nicht alles täuscht. Da kann man mal direkt Sexy Bike Wash Babe. Also du machst auf jeden Fall das Babe, das sein Bike washed. So
und mein Motorrad werde ich sogar sauber und trocken anliefern, denn das bringt uns zum nächsten Partner, Vanex. Die bauen Campervans extra für Motorradfahrende aus. Stellt uns am Auto mal hin, das können sich dann alle anschauen. Metzler stellt einen Satz Reifen wie das letzte Mal. Da müssen wir uns noch eine kleine Gewinn-Challenge aussuchen. Das letzte Mal ging der an die Person mit der längsten Anreise. Und wir haben mit dem Waldschlösschen Hotel ein Motorradfahrerhotel direkt in Bad Herrenalb gefunden, das uns ein extra Menü für alle Gäste beschert. Genauso wie Nolan als Helmpartner. Danke gehen raus an die, also viel zu organisieren und für die, die dort sind, viel zu sehen. Ein paar Giveaways wird es auf jeden Fall auch geben. Und damit kommen wir jetzt aber zum Hauptthema der heutigen Folge, denn wir haben noch was aufzuarbeiten. Etwas, das mir so ein bisschen quer lag, wenn ich das so sagen darf. Weil ich der Leidtragende und gleichzeitig der Glücksspendende vielleicht so war. Ich bin ein kleiner Engel, kann man jetzt an der Stelle mal sagen. Es geht intensiv ums Motorradfahren und wir hatten vor, ich glaube, 2 Monaten ist es mittlerweile her, ein Gewinnspiel ausgelobt und das war nämlich mit einem unserer Partner zusammen, mit Ducati. Es gab ein richtig krasses Gewinnspiel, ein intensives Motorradtraining. Viel mehr weiß ich dazu gar nicht, weil eigentlich sollten Michel und ich dorthin fahren. Jetzt konnte ich aber nicht. Und weil ich dann so selbstlos bin und aber auch einfach keine andere Möglichkeit hatte, haben wir das zum Gewinnspiel ausgelobt. Gewonnen hat Christian, der hat aber einen Tag vorher abgesagt, weil er krank ist. Gute Besserung, ich hoffe, es geht ihm wieder besser. Und so konnten wir relativ kurzfristig in der Community einfach diesen Platz nochmal vergeben. Und bekommen hat ihn Christian. Und damit schließt sich der Kreis. Und damit dürfen wir auch unseren Gewinner aus diesem Gewinnspiel hier begrüßen, nach diesem langen Vorgeplänkel. Christian, schön, dass du da bist, als sozusagen Gewinner dann auch dieses Ducati-Instruktoren- oder wie nennt man das, Fahrsicherheitstraining und dich jetzt zu uns an den Podcast-Stammtisch setzt, um darüber zu berichten. Hi, Christian.
Ja, hallo Jan, hallo Michel. Es freut mich sehr, als langjähriger Zuhörer eures tollen Podcasts auf mal Teil dieser Sendung sein zu dürfen. Und natürlich der Anlass dieses Ducati-Event ist natürlich ein ganz besonderes gewesen. Umso mehr freut es mich, heute hier zu sein und darüber berichten zu dürfen.
Ja, und ich muss nochmal, ich muss einfach nochmal drauf eingehen, wie glücklich oder was für ein Riesenglückspilz der Christian tatsächlich gewesen ist. Denn die Absage, das muss man so für die Geschichte zur Einordnung ja auch noch ein bisschen beschreiben, sage ich mal, kam am Vortag der Veranstaltung um die Mittagszeit. Und ich habe gedacht, oh nein, jetzt haben wir hier dieses Riesenevent, wir hatten diesen Riesenglückspilz, der diese Option hatte, nicht nur diese Ride and Safety Experience, so nennt sich das bei Ducati, das ist quasi wie eine Art aufgebohrtes Fahrsicherheitstraining zu bekommen, sondern der eigentlich charmante Teil bei der Veranstaltung ist ja quasi so dieses All-Inclusive-Paket von Ducati drumherum. Und du musst auch gar nicht mit dem eigenen Motorrad hin, sondern du kriegst halt quasi Motorräder von Ducati gestellt, kannst dann dort eigentlich auch alles fahren. Und wie gesagt, der Christian Nummer 1, der eigentliche Gewinner, sagt halt um die Mittagszeit ab und ich habe gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Wie kriegen wir diesen Platz noch belegt? Und habe dann in unsere Gasgeflüster-Exclusive-WhatsApp-Gruppe einen Aufruf gestartet und mit dem Vermerk geschlossen, hey, wir haben diesen Platz frei, derjenige oder diejenige, die sich zuerst meldet, ist da auf jeden Fall dabei. Und es hat ungefähr 1,5 Minuten gedauert, da hat Christian schon geantwortet, da hatte ich auch schon einen Anruf auf dem Telefon, um zu checken, ob seine Antwort in dieser WhatsApp-Gruppe auch angekommen ist und ob ich gecheckt habe, dass er der Erste ist. So, ne? Und dann habe ich mich gefragt, Alter, wie geht das überhaupt? Ne? Die Veranstaltung war am Dienstag, wir haben Montagmittag, alle Leute müssen ja irgendwie arbeiten. Ich habe mich gefragt, ob wir das Ding überhaupt irgendwie vergeben bekommen. Ne? Und habe Christian dann ja auch vor Ort dann gefragt, wie hast du das gemacht? Ich habe einfach zugesagt, so alles andere ließ ich dann irgendwie organisieren. Frau, Kinder, Hund, Katze, Arbeitgeber, alles erst danach organisiert. Hauptsache, er kriegt dieses Ticket. Und ich denke, es hat sich für dich auf jeden Fall gelohnt. Und ich konnte dich dann ja auch mit einem breiten Grinsen am Morgen in unserer gemeinsamen Unterkunft das erste Mal begrüßen.
Ja, also natürlich hat sich das gelohnt. Werden wir wahrscheinlich gleich noch drauf eingehen, was da alles so passiert ist an diesem Tag. Ich muss sagen, ich mache ja bei vielen Gewinnspielen mit, gewinne aber eigentlich nie. Ja, umso mehr war ich mehr oder weniger geschockt und deswegen auch die Nachfrage bei dir, ob ich denn wirklich gewonnen habe, weil ich war zu diesem Zeitpunkt, als du diese Nachricht in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, war ich gerade auf dem Weg zu einem Kunden, hatte noch 2 Minuten Zeit, habe aufs Handy geschaut, habe gesehen, okay, da ist diese Nachricht und habe einfach mal pauschal gesagt, hier, bin dabei. Um dann zu realisieren, Moment mal, das ist ja schon morgen am nächsten Tag. Moment mal, ich habe ja noch andere Termine. Und deswegen der Anruf bei dir und dann eben in den Minuten danach die Klärung mit Arbeitgeber und Familie und so weiter und so fort. Ja.
Also Shoutout an Family und deinen Boss auf jeden Fall, dass sie das möglich gemacht haben, so kurzfristig. Aber ja, das eigentlich Emotionale Moment, ist natürlich
Michael,
das
man Event. Muss mal dazu sagen, ja. ein Punkt, an alle Arbeitgeber, das ist natürlich aber auch eine Investition in die Sicherheit. Der Christian hat das ja gemacht, um sicherer auf dem Motorrad unterwegs zu sein, damit er zuverlässig als Arbeitnehmer zum Beruf kommen kann. Bedeutet eigentlich sollten wir mal einführen, dass eigentlich jeder Arbeitgeber so einen Tag für Motorradtrainings kostenlos freistellt.
Achtung, Achtung, da gibt es eine Information, die ich bei unserem Oschersleben-Event erfahren habe, und zwar von Daniel, der hat mir das erzählt. Der ist in der IT-Entwicklung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich hoffe, ich werfe die Geschichten jetzt nicht durcheinander mit den vielen Leuten, mit denen wir uns unterhalten haben. Nee, also ob diese Geschichte, die jetzt kommt, von Daniel war. Weil du weißt ja noch nicht, welche Geschichte kommt.
Doch.
Oder dann übergebe ich doch das Wort an dich, erzähle mir mehr.
Nein, ich weiß sie nicht so detailliert, aber ich weiß, dass er sie erzählt hat. Ich stand da nebenbei, aber
noch weiter. Genau, denn Daniel hat mir erzählt, dass er, ich glaube, am Tag oder 2 Tage nach unserem Oschersleben-Event einen Betriebsausflug sozusagen macht, und zwar auch zu einem Fahrsicherheitstraining. Und er meinte, hey, das ist ja super cool, dass ihr das macht. Und er sagte dann, ja, wir machen das tatsächlich aber nicht mit dem Auto, wie man das eigentlich für, ich sag mal, Betriebsangehörige erwarten würde, sondern es ist ein Motorradtraining. Und der Witz an der Geschichte ist, das wurde trotzdem von der Firma übernommen, weil es ein lizenziertes Training ist. Also an dieser Stelle, wenn ihr einen Arbeitgeber habt oder in einem Unternehmen arbeitet, das ähnliche Optionen anbietet, klopft doch da mal an und sagt, hey, es gibt da lizenzierte Motorradtrainings. Da gibt's vielleicht auch die Möglichkeit, sowas einfach mal auf den Nacken vom Arbeitgeber zu machen. Also diese kleine Randnotiz. Aber jetzt geht's zurück zu unserem Event. Und bevor wir so da so ein bisschen einsteigen, möchte ich natürlich Jan noch so ein bisschen kitzeln, denn der hatte ja die Gelegenheit verpasst, diese Option zu nutzen und diesen Ducati Joker zu ziehen. Und jetzt frage ich dich erstmal, Jan, als du damals gehört hast, wir können oder könnten das wahrnehmen, was war denn das, worauf du dich am meisten gefreut hast oder worauf du dich am meisten gefreut hättest?
Schwer zu sagen. Also, um mal emotional zu sein, natürlich auf zusammen Motorradfahren mit dir, lieber Michel, weil das hat mir in Oschers Leben schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir kommen da leider selten zusammen zu. Auch auf der Ausfahrt werden wir nicht wieder zusammenfahren, sondern in Gruppen unterschiedlich sein. Das war schon alleine einfach mega Event und ich hoffe, das ging dem Christian dann genauso, mit dir ein bisschen abzuhängen. Aber es war so der Mix aus allem. Fahrsicherheitstraining eh immer gut. Nehme ich mir jedes Jahr wieder aufs Neue vor. Es klappt aber meistens nur jedes zweite oder dritte Jahr. Das einfach schon geil und das dann aber gewürzt auch nochmal mit unterschiedlichen Ducatis. Das ist natürlich ein Pro und Con, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagen werdet, weil ich schon auch viel davon halte, auf seinem eigenen Motorrad natürlich diese Grenzsituation auch auszutesten. Auf der anderen Seite, auf so einem Training, unterschiedliche Motorräder mal zu testen und dann auch in solchen Bedingungen, wo du sozusagen im Straßenverkehr oder bei einer Probefahrt ja dich gar nicht hinbegibst, das ist zumindest mal meine Annahme, das ist natürlich schon ein sensationelles Angebot und dann auf einer Teststrecke, da bin ich auch noch gespannt, was ihr sagt. Ich hatte, wie gesagt, nur so ein, zwei Bilder mal auf Instagram gesehen und hab's dann sein lassen, weil es mich einfach ultra gewurmt hat. deswegen weiß ich noch gar nicht, wie es da genau aussieht. Ich wusste aber auch, dass ihr unter anderem eine Instruktorin habt, mit der wir ja auch nochmal ein Date im Podcast auf jeden Fall haben, auf die ich große Dinge halte, von allem, wie ich sie bisher erlebt habe. Das ist so meine Wahrnehmung. Deswegen kann ich dir gar nicht in einem Satz sagen, was mich jetzt am meisten gereizt hat oder hätte. Wie war es denn bei euch? Ich gebe das mal zurück. Was habt ihr denn vorgedacht? Und das kann ich ja euch beide stellen. Michel, der zwar auch schon 1000 irgendwelche Sachen gemacht hat, aber fangen wir mit unserem Gast an. Vielleicht aber auch noch mal kurz einen Schritt zurück. Christian, was fährst du denn eigentlich im Alltag? Sag das mal vielleicht allen, die dich noch nicht kennen.
Ja, also ich fahre aktuell eine Triumph Speed Triple 1200 RS. Muss dazu sagen, ich habe meinen Führerschein schon seit über 20 Jahren, habe aber eine längere Pause eingelegt und fahre jetzt seit 2023 erst wieder Motorrad und hatte auch 2023 ein Fahrsicherheitstraining beim ADAC damals absolviert und deswegen wusste ich auch schon und das vielleicht zu deiner Frage, auf was man sich am meisten freut. Also da war schon die Erwartung aus dieser Erfahrung von diesem ADAC-Training. Es ist eigentlich egal, was bei so einem Training passiert. Man wird auf jeden Fall etwas mitnehmen und man wird auf jeden Fall Spaß haben. Ja, und das war auch die Haltung, mit der ich zu diesem Ducati-Event gegangen bin. Was dann im Nachgang noch passiert ist, speziell nach der Mittagspause, hat für mich alle Erwartungen dahingehend übertroffen.
Ja, geil. Und Michel, jetzt das Gleiche nochmal natürlich an dich dann.
Ja, ich war natürlich gespannt, weil es ein Event ist, das ich so in dieser Form noch nicht gemacht hatte. Ich hatte das ja im Vorfeld erwähnt. Ich bin jetzt ja, fast seit 30 Jahren auf zwei Rädern unterwegs. Geht's mir so ähnlich wie Stefan Schmidt. Meine ersten Zweirad-Erfahrungen habe ich auch illegalerweise mit einem 50er-Moped gemacht. Mit 14 war das. Genau, also es sind 30 Jahre jetzt so, ne? Und ich habe aber in diesen 30 Jahren Zweirad-Erfahrung oder Zweiradzeit immer mal wieder auch Pausen gehabt und aber nie irgendwie die Gelegenheit genutzt, ein Fahrsicherheitstraining zu machen. War auch eigenartigerweise teilweise so ein bisschen monetär getrieben, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, du fährst ja eh irgendwie und das, ob ich jetzt hier irgendwie 80 Euro oder 100 Euro, ich weiß gar nicht mal, was das damals in der Anfangsphase gekostet hat, ausgebe oder ob ich das Geld übernutze und in Sprit investiere und bei mir im Schwarzwald durch die Gegend schredder, das war einfach immer so dieses Abwägen. Ne? Am Anfang so als Schüler, dann als Student eh keine Kohle gehabt und das ganze Geld eigentlich immer ins Zweirad gegangen und ich habe gedacht, ja okay, dann investiere ich lieber, hat man es ja auch schon davon, in so ein Terroristenfahrtentraining in Hockenheim, was damals, weiß ich, 60 Mark, glaube ich, gekostet hat oder 60 Euro, bevor ich so ein Fahrsicherheitstraining mache. Und dementsprechend war ich auch so ein bisschen gespannt drauf, ob ich trotz meiner vermeintlich großen Erfahrung oder langen Erfahrung überhaupt dazu in der Lage sein werde, all diese Aufgaben und Übungen, die du da machst, ist ja auch teilweise so Basics, ne, mit Ausweichen und Slalomfahren so, ne, ob ich das überhaupt so hinkriege, wie man das vielleicht erwarten würde mit so viel Fahrerfahrung, weil das ja eben Sachen sind, die du im Fahrbetrieb oder im normalen Alltag nicht machst. Du hast es ja gerade angesprochen. Also gerade, was hat man denn alles? Gehen wir gleich auch noch drauf ein. Vollbremsen bei Nässe, dann Vollbremsung in Schräglage, was jetzt heute mit diesen ganzen Kurven-ABS-Motorrädern ja geht. Dann dieses klassische Slalomfahren. Und da gab es auch zu Beginn so eine Aufwärmübung, die hat mich auch mega geflasht, wo ich gedacht, Alter, wie geht das? Ne? Da ist der Fahrlehrer quasi freihändig um den kompletten Platz gefahren im Stehen und ich habe gedacht, wie soll das funktionieren so, ne? Machst du nie. Du kennst es natürlich, dass du, ich sag mal, wenn du MotoGP guckst oder wenn du irgendwie selber vom Gas gehst, ne, dass du quasi das letzte Momentum in Anführungsstrichen noch nutzt, ne? Aber so mit Standgas da im Stehen, um den Platz zu fahren, Kurven zu fahren und keinen Lenkimpuls geben zu können, fand ich irgendwie total wild und besonders.
Und, krass, jetzt greifst du aber gerade schon so ein bisschen vor.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja.
So. Vielleicht fangen wir auch hier wieder von vorne an. Also, das ganze Fahrsicherheitszentrum ist in der Nähe von Ingolstadt. Normalerweise wird dort, Audis werden dort wild getestet. Ich weiß gar nicht, ob da intensiv überhaupt Motorradtests stattfinden. Ich hatte mich vorher mit der Instruktorin mal unterhalten. Tanja übrigens, ich glaube, den Namen können wir schon mal verraten hier. Beziehungsweise hatte die jetzt auch in Oschersleben nochmal getroffen. Die hatte mir auch erzählt vom Konzept, korrigiert mich da gerne, je nachdem, wie ihr das nehmt, dass dort ganz lange eben gar nichts stattfindet für Motorräder und die jetzt erst damit angefangen hatten, weil da auch so ein bisschen Vorbehalte waren, funktioniert das sicherheitstechnisch, ist das Gelände wirklich dafür geeignet, und jetzt wart ihr sozusagen mit immer noch sozusagen die Anfangskohorte, also ich glaube 4-5 Training gab es jetzt schon, jetzt wollen sie das allmählich so ein bisschen größer machen, aber vielleicht fangen wir damit an. Also in der Nähe von Ingolstadt, ihr seid dort angereist, Christian, wie kamst du da an, Michel, wie du, um wie viel Uhr ging's los, was hat das Gelände einen Eindruck für euch gemacht?
Also ich habe da in der Nähe in einem schönen Hotel übernachtet, Michel zufälligerweise auch im gleichen Hotel. Wir haben gemeinsam gefrühstückt und sind dann gegen 8:30 Uhr zu diesem Audi-Gelände gefahren. Und da muss man sagen, das ist wirklich schon sehr beeindruckend gewesen. Also das Gebäude an sich, wie man das sich von Audi vorstellt, ein großer Glaspalast, ja, wurde da herzlich empfangen. Gab auch gleich Kaffee und Kuchen, ja, direkt zum Frühstück, ja. Also das vielleicht an dieser Stelle, das Catering war den ganzen Tag über wirklich grandios. Und ja, wir wurden empfangen, die Instruktoren wurden vorgestellt. Es waren noch Mitarbeiter von Ducati eben vor Ort, die sich vorgestellt haben, die kurz was zu den neuen Modellen erzählt haben. Und ja, ich glaube so, nach einer guten halben Stunde, so gegen 9 Uhr, ging es dann auch direkt auf die Bikes in Richtung, wie nennt sich diese Fläche?
Dynamikfläche.
Dynamikfläche, danke, ja. Und da weiß ich gar nicht, Michel, ob du das mitbekommen hast, weil wir in der ersten Hälfte am Vormittag in unterschiedlichen Gruppen unterwegs waren. Und ja. Ich habe wahrscheinlich den dümmsten Fehler ever gemacht, ja, den man da machen kann, und ich hätte es mir eigentlich denken können. Man muss sagen, es gab verschiedenste Ducati-Modelle zur Auswahl. Also es gab Multistrada, eine Monster, die Street Fighter und eben auch die Panigale V2. Und was mache ich? Ich stürme natürlich sofort raus auf die Panigale V2 als mein erstes Motorrad, ja.
Klar, und gleich mal niedrigschwellig anfangen, sagen wir es mal so.
Ja, ohne zu bedenken, was danach kommt. Und Michel hat es schon angedeutet, die Fahrübungen gerade zu Beginn, die waren dann doch schon sehr, für mich abenteuerlich, ja. Ich denke, ähnliche Übungen werden auch im Zirkus gemacht. Ja. Also wir sind Slalom gefahren im Stehen, also extrem viel im Stehen. Man hat das eine Bein über den Sitz geschwungen, sodass man letztendlich nur auf der rechten Fußraste stand. Und da habe ich gemerkt, Christian, okay, die Panigale ist nicht das perfekte Bike für diese Übungen. Und wir sind fast die Handgelenke abgefallen, weil das einfach ja eine äußerst ungünstige Fahrhaltung ist auf diesem Bike. Und ich war dann auch heilfroh, dann zu einem späteren Zeitpunkt auch das Bike wieder wechseln zu können und auf die Street Fighter oder auf die Monster zu gehen, mit der dann diese Fahrten im langsamen Tempo deutlich bequemer durchgeführt werden konnten als auf dieser sportlichen Panigale.
Okay, aber ihr seid, um da auch nochmal wieder den Schritt zurück zu machen, angekommen, habt das Gelände erstmal gesehen, schon mal beschrieben, riesengroß, viel gute freie Fläche, Dynamikfläche oder wie man auch immer das nennen mochte. Aber sicherlich ging es auch erstmal los mit einem Briefing, oder? War das dann denn sehr werbelastig im Sinne von hier Ducati XYZ oder wie muss man sich das vorstellen? Ihr sagt unterschiedliche Gruppen, wonach wurde das aufgeteilt, einfach abgezählt 1, 2 oder wie muss man das, wie kann ich mir das vorstellen?
Also das war tatsächlich recht werbefrei, will ich mal sagen. Also das ist in diesem Kontext ja eigentlich auch überhaupt gar nicht nötig. Ne? Christian hat es beschrieben, du kommst da in diesen Glaspalast rein und man muss das, also Palast ist wirklich der passende Begriff, weil du eine riesige Glasfront hast. Das Gebäude ist 25 Meter hoch, würde ich sagen. Du hast über die komplette, vielleicht sind es auch nur 20, aber du hast über die komplette Außenfassade eben diesen Glasbereich, dann kommst du rein, riesiges Atrium. Links war dann so ein, wie so eine Engstelle in Anführungsstrichen, wo dann der Empfang war. Links davon stand der Formel 1 Prototyp von Audi. Toll aufgebaut, war vor Ducati Motorräder. Und du hast auf der anderen Seite genauso Glasfront gehabt und konntest dann quasi rausschauen auf diesen Audi Driving Center Bereich, wo du eben diese Dynamikfläche hast zum einen und auch wie so eine Art Mini-Rennstrecke. Und im Hintergrund siehst du dann quasi die normalen Bürogebäude, die da in Neuburg ist das tatsächlich, also nicht in Ingolstadt selber, sondern in Neuburg sind. Und da, wo eben Audi und Ducati sitzen, da sitzt auch das Audi Formel 1 Team. Und rechts hast du dann wie so eine sehr stylisch gemachte Treppe gehabt, hat auch so ein bisschen so diesen Palastcharakter und gehst dann über die, konntest du dann quasi hoch in den Aufenthalts- und Catering-Bereich gehen. Also wirklich da schon mega spektakulär und das wirkt natürlich. Ne? Also ich denke, die brauchen sich dann gar nicht so sehr viel Mühe zu geben, um irgendwie noch darauf hinzuweisen, okay, wir sind Audi oder wir sind Ducati, weil der Gesamteindruck einfach so beeindruckend ist. Und das Gleiche gilt eben auch für diesen Konferenzraum, in dem wir da gewesen sind, wo wir dann so in U-Form an dem Tisch waren. Und was man dazu sagen muss, ich habe das dann im Nachgang mitbekommen und mir auch nochmal ein paar Informationen eben von Tanja geholt, wie das denn so bei einem ADAC-Training ist. Man muss dazu sagen, die Gruppen bei diesen Ride and Safety Experience Events von Ducati sind sehr klein, ne? Es sind maximal 9 oder 10 Leute. Und dann wirst du wieder aufgeteilt in nochmal 2 Gruppen. Das heißt, du hast entweder 4 oder 5 Leute dann in einer Gruppe und ein Instruktor kümmert sich um sehr, sehr wenig Leute. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn du dann diese Übung machst, weil natürlich sehr intensiv darauf eingegangen werden kann, okay, was passiert denn da? Wie verhält sich die Person auf dem Motorrad? Es macht halt einfach einen Unterschied, ob du 4 oder 5 Leute im Auge behalten musst, ne, und immer wieder gucken kannst, was da los ist, oder ob du 15, 20 oder vielleicht sogar noch mehr versuchst, irgendwie so zu instruieren. Und ich denke, der Werbeeffekt, ne, das ist natürlich keine Werbeveranstaltung, das muss man ja auch dazu sagen. Wir hatten natürlich den großen Vorteil, dass wir die Tickets zur Verfügung gestellt bekommen hatten und für Christian eins verlosen konnten. Das war ja auch so ein Ding. Du hättest ja dir auch sagen können, ja, wenn Jan nicht kommt, dann kommt halt einer von euch, es gibt nur ein Ticket. Und die haben dann mal trotzdem gesagt, okay, macht halt dann die Verlosung draus, nehmt jemand von der Community mit. Und der normale Teilnehmer muss aber dafür natürlich bezahlen. Ne? Also das Ticket kostet 599 €. Was natürlich nicht wenig ist. Jan, du machst ja regelmäßig ein Fahrsicherheitstraining. Was kostet ein Fahrsicherheitstraining beim ADAC?
200, also wenn ich 180? Mich so richtig erinnere, ja, es geht irgendwie um die 180 los. Geht vielleicht auch günstiger. Es gibt dann ja so Wiedereinsteigertrainings, was auch immer. Ich meine, auch dort gibt es durchaus mal die Möglichkeit, je nachdem, ich erinnere mich, als ich im Hockenheim früher war mit dem ADAC, dort hatten die eine Kooperation, ich glaube, mit BMW. Da konntest du einzelne BMW-Motorräder mal rausnehmen. Aber es war natürlich deutlich größere Gruppen und klar, bei den Roten zahlt man immer schon mal ein bisschen Taschengeld mit dazu. Muss jeder für sich selbst, glaube ich, entscheiden. Ich habe allerdings auch schon mal um die 190 gezahlt bei so einem kleinen Anbieter. Der Instruktor war sicherlich gut, aber es war auf so einem Parkplatz, der eigentlich halt nicht primär gebaut wurde als Fahrsicherheitszentrum oder überhaupt für solche Sachen, also ein Thema, was ich schon so ein bisschen rausgehört habe, ist ja, dass ihr später auch relativ dynamisch unterwegs wart. Das war auf diesem kleineren Parkplatzgelände sozusagen gar nicht möglich. Richtet sie sich eigentlich auch eher für so Fahrschulen, Einsteigertrainings, was auch immer. Also 500 € ist natürlich eine Hausnummer, das muss man sagen.
600? 599.
Diese enge Betreuung, das muss man aber, glaube ich, auch betonen, das ist eben nicht selbstverständlich, dass du wirklich pro Instruktor 4 Leute oder was hast. Das ist schon ganz schön krass. Und das bringt mich natürlich jetzt nochmal zu dem Thema. Habt ihr es denn geschafft? Seid ihr am Ende im Stehen freihändig da um Block gefahren?
Also ich nicht. Christian. Nee, ich nicht. Ja. Also das habe ich mich tatsächlich nicht getraut. Ich habe die ganze Zeit verzweifelt nach dem Tempomatschalter gesucht, den ich nicht gefunden habe, und habe mich gefragt, wie der Jan, also Instruktor Jan, das denn macht. Und ja, habe es dann lieber sein lassen, weil ich natürlich die tollen, teuren Motorräder jetzt auch nicht auf die Seite legen wollte.
Hey, brandheiße Informationen zwischendurch. Die Motorradsaison startet und du willst unbedingt wieder Gummi geben. Das ist das richtige Stichwort, denn Michelin hat aktuell ein extrem gutes Angebot für euch rund um das Flagship der Power-Serie, den Michelin Power 6. Dieser Reifen kombiniert hohen Grip mit einer Top-Fahrdynamik und dank Michelins jahrelanger MotoGP-Erfahrung ist der Reifen nicht nur sehr reaktionsfreudig, sondern bietet auch in Schräglagen die nötige Fahrpräzision. Und dank der 2CT-Plus-Technologie funktioniert der Reifen bei warmen und sonnigen Temperaturen genauso, wie wenn es mal kalt und nass wird. Und jetzt kommt's. Vom 15. März bis zum 31. August läuft eine Aktion, bei der ihr euch bis zu 30 Euro Cashback auf euren Reifenkauf sichern könnt. Nach dem Kauf ganz einfach die Quittung bei Michelin hochladen und schon gibt's 15 Euro pro Reifen zurück, also einfach gespart. Alle Teilnahmeinformationen gibt es auf michelin.de/motorrad-cashback. Also, wenn ihr eure Maschine mit neuen Reifen ausstatten möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Nutzt die Gelegenheit, spart bares Geld und erlebt Fahrspaß auf höchstem Niveau. Und damit zurück zum Podcast. Michel, mit welchem Motorrad bist du denn überhaupt gestartet? Das hast du ja noch gar nicht gesagt.
Also das muss man an der Stelle noch einordnen für diese Übung, komme ich aber gleich drauf. Ich bin gestartet mit der Monster, die ich das erste Mal gefahren bin, also auch so ein Premieren-Ding bei mir, und war überrascht, wie viel Freude dieses kleine Motorrad macht. Ne? Ich hätte es nicht irgendwie, ich bin natürlich schon mal Monster gefahren so, ne, und hatte eher so dieses 90er-Jahre-Monster-Feeling noch im Hinterkopf, weil ich damals eine 90er-Jahre-Monster gefahren bin, und das Motorrad ist halt einfach ein hochaktuelles, super fahrbares Bike geworden, überraschend sportlich, und hatte aber zu Beginn auch diesen Gedanken, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob die Monster so die richtige Option gewesen ist, gerade für dieses freihändig Fahren und dieses im Stehen Fahren, weil du natürlich bei diesem, je sportlicher das Motorrad wird, umso vorderradorientierter ist der Tank geformt und umso schlechter kannst du dich mit den Beinen am Bike festhalten. Ne? Mhm. Also das ist ein großes Learning aus dieser Veranstaltung, dass du diese verschiedenen fahrdynamischen Übungen auch mit verschiedenen Motorrädern machen kannst. Ne? Das ist ja der große Reiz. Alle, die dabei waren, haben natürlich dieses Paket auch gebucht, um viele verschiedene Ducati-Motorräder zu fahren. Und du hast dann quasi auch in den Übungen untereinander durchgewechselt. Ne? Willst du mal die, nimmst du mal die Hypermotard, nimmst mal die Monster eben, nimmst die Street Fighter, nimmst die Panigale, kannst da, und die Multistrada natürlich, kannst ja wirklich jedes Motorradsegment einmal durchtesten. Und das nimmst du ja mit, das ist ja unabhängig von Ducati oder ob das jetzt Yamaha oder Suzuki ist, ne? Alle haben quasi ähnliche Motorräder und du machst einfach diese Erfahrung, okay, wie fühlt sich denn diese Kategorie unter bestimmten Bedingungen an? Und da wir ja wissen, ich lege natürlich ungern Dinge auf die Seite, bin da aber etwas weniger zurückhaltend und bei solchen Sachen bei mir natürlich auch der Ehrgeiz geweckt ist, ne? Und auch, ne, Christian hat es angedeutet, hat sich gefragt, hey, wo ist denn der Tempomat an dieser Multistrada? Und ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Der fährt mit Sicherheit am Standgas, so, ne? Und vermutlich im zweiten Gang, weil du da, weil das da halt einfach einfacher geht. Und ich habe aber gedacht, ich bin dieses V2-Aggregat ja schon gefahren in der Street Fighter, in der Panigale. Der ist vor allen Dingen bei niedrigen Drehzahlen in diesen sportlichen Varianten nicht so hundertprozentig laufruhig gewesen, dass ich gedacht habe, okay, das geht. Bei der Multistrada hat es aber hervorragend geklappt, so, ne? Und ich habe dann zwischendurch, also in diesem Moment, weil ich da mit der Monster unterwegs war, habe ich es versucht, ging nicht, weil du halt, oder mir war es mir nicht möglich, weil das Motorrad, anderer Radstand, du stehst anders drauf, schwieriger. Hab dann aber, als ich die Multistrada hatte, das dann immer wieder zwischendurch versucht, und du kannst tatsächlich problemlos im zweiten Gang, am Standgas, im Stehen, ohne die Hände zu benutzen, mit der Multistrada fahren, du kannst Kreise fahren, du kannst quasi im Quadrat um diese Dynamikfläche fahren. Ich habe es dann hinbekommen, weil, wie gesagt, ich musste es unbedingt probieren, und war da auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt. Aber das war nicht das einzige beeindruckende Moment bei diesem auf der Dynamikfläche Übung. Und Christian, da gebe ich gleich wieder über an dich, denn freihändig fahren ist das eine. Was mich total geflasht hat, waren die Übungen bei bewässerter Fläche, diese Bremsübung mit der aktuellen ABS-Generation. Und da will ich auf jeden Fall von dir mal wissen, hast du sowas schon mal gemacht? Diese Vollbremsung auf nasser Straße, und wie hat sich das für dich da auf der Dynamikfläche angefühlt?
Ja, also ich habe das tatsächlich schon gemacht und ich muss sagen, es hat sich auf Anhieb nicht perfekt angefühlt. Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach das Motorrad neu und unvertraut war. Und ich habe so 2-3 Anläufe beziehungsweise Vollbremsungen benötigt, um dann auch wirklich konsequent auf der Bremse zu bleiben. Ja, weil eine Sache ist mir aufgefallen, und da weiß ich nicht, ob das jetzt speziell am Ducati ABS-System liegt oder ob das allgemein Stand der Technik ist. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich in die Bremse reingreife, ja, dann funktioniert das ABS gut, ja, bis kurz vor Stillstand. Aber auf den letzten Metern hatte ich 2-3 Mal die Situation, dass die Bremse dann nochmal aufgemacht hat und ich dann nochmal, ja, gefühlt 2-3 Meter nach vorne gerollt bin, ja. Und von daher war das interessant und, glaube ich, auch wichtig, dass man solche Bremsübungen mit dem entsprechenden Motorrad einfach öfters macht, weil, wie gesagt, meine Vermutung ist an der Stelle, dass ich eben nicht konsequent bis zum Schluss die Bremse gezogen hatte und daher dieser Effekt aufgetreten ist.
Okay, also das ist auch was mir aufgefallen ist. Ich fand es total spektakulär, wie gut dieses ABS funktioniert, ne? Ja. Und dass du halt einfach auf nasser, also das war ja auch so ein bisschen ein Teil der Übung, ne? Also tastet euch daran, bremst euch daran, hackt auch einfach mal voll rein, einfach um zu sehen, das ist es nass, also wirklich, da fließt das Wasser, ne? Und du kannst voll in die Bremse gehen, hart verzögern und du legst das Motorrad einfach nicht ab. Ne? Also das funktioniert so gut. Du kannst quasi diese klassische Schreckbremsung auf nassem Untergrund machen, ohne Gefahr zu laufen, jetzt direkt auf der Nase zu liegen. Jedoch muss man dazu sagen, und das ist, glaube ich, auch das, was du jetzt so beschreibst, wenn du auf nasser Strecke optimal verzögern möchtest und hart bremsen, musst du dosieren. Ne? Deswegen auch dieses Übungsmoment. Ne? Du musst da einfach dabei sein. Du musst entwickeln, Gefühl in den Bremshebel zu legen und auch so ein bisschen nachzujustieren, um das maximale Bremsmoment rauszuholen. Ne? Wir hatten ja unterschiedliche Tempi, mit denen wir das gemacht haben. Es ging los mit 50 und irgendwann wir waren in unterschiedlichen Gruppen, ich weiß nicht, wie das bei dir gewesen ist, bei uns war es dann, irgendwann hat die Tanja gesagt, macht gern schneller, versucht es bis 70 km/h. Und ich habe es einmal geschafft, ne, mit mehreren Randtasten, du kannst, keine Ahnung, wie oft haben wir das gemacht, 15, 20 Mal, bestimmt, oder?
Ja.
So diese Bremsübung, ne?
Definitiv, ja.
Und ich habe es einmal geschafft, aus 70 km/h innerhalb von 15 Metern zum Stillstand zu verzögern. Auf nasser Fahrbahn, so, ne? Also die hatten da einen Bremspunkt und dann gab es 2 Pylonen, die standen immer so im Abstand von 10 Metern, damit du halt so einordnen konntest, okay, wo liege ich denn ungefähr? Und ich habe es einmal geschafft, 15 Meter von 70 km/h nasse Strecke komplett auf Stillstand. Dann war ich immer bei 20, so bei 18 und es ist nicht so einfach, da das Optimum rauszuholen. Und da kommt gleich so diese Empfehlung. Ne, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, aber es macht durchaus Sinn, so wie Jan das ja auch regelmäßig macht, solche Sachen immer wieder zu wiederholen, damit du einfach dieses Gedächtnis dafür bekommst und dieses Gefühl dafür, wie das funktioniert und wie du dich da verhalten musst. Ja, Jan?
Ein Zwischeneinhaker, weil wir jetzt schon sozusagen 2 Themen besprochen haben. Einmal so ein bisschen dieses Warm-up, nenne ich es mal, mit auch Stehen auf dem Motorrad. Da waren ja sicherlich ein paar andere Übungen, die auch darin hingeführt haben. Und jetzt das Bremsen im Nassen. Ich glaube, da ist sozusagen der Lerneffekt relativ klar, aber ich möchte es trotzdem nochmal abfragen. Was habt ihr allein aus diesen 2 Themenbereichen denn jetzt für euch mitgenommen? Weil das eine ist natürlich so Erfahrung, okay, was geht mit dem Motorrad? Aber das Schönste ist ja, wenn man aus dem Training rausgeht und sagt, okay, das hat mir jetzt im Alltag das und das gebracht. Habt ihr da für euch Themen, die ihr schon so definieren könnt, wo ihr sagt, hey, allein deshalb hat sich das Fahrsicherheitstraining und diese Übungen im Speziellen gelohnt. Das nehme ich auch nachhaltig mit. Christian?
Also wir haben jetzt gerade viel über die Technik, ABS-Technik und so weiter gesprochen, aber was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dieser Veranstaltung und für mich auch war und was ich auch mitgenommen habe, ist eben, sage ich mal, das Thema Körperhaltung oder Position auf dem Motorrad, was natürlich auch solche Dinge wie Bremsverhalten in den ABS-Regelbereich auch deutlich beeinflusst. Und ich glaube, das ist das, was man dann auch unabhängig vom Motorrad wirklich auch, auch im Alltag anwenden kann. Also wirklich darauf zu achten, wie sitze ich auf dem Motorrad? Was mache ich, wenn ich stark in die Eisen steige? Ja, wie versuche ich denn den Tank zu umklammern? Wie versuche ich das Motorrad stabil zu halten? Wo sind meine Füße überhaupt? Ja, das ist wie locker bin ich im Oberkörper? Das sind alles solche Tipps, die von den Instruktoren immer wieder mal bei den verschiedenen Übungen mitgegeben wurden. Und ja, wie gesagt, das ist so was ich so als großen Punkt für mich mitnehme, ja.
Hast du das denn auch schon auf deiner Triumph, deinem eigenen Motorrad sozusagen anwenden können und für dich auch einen Unterschied in deinem eigenen Fahrstil raushören oder rausfühlen können?
Ja, also wir hatten ja nach diesem Ducati Fahrsicherheitstraining war ja dann unser Rennstrecken-Event in Oschersleben. Und da habe ich zumindest versucht, diese Tipps wie lockere Ellenbogen, Armhaltung, Schulterhaltung, das anzunehmen, umzusetzen. Ob ich es dann geschafft habe, wenn ich mir die Bilder so anschaue, muss ich sagen, eher so semi-gut umgesetzt, aber es ist natürlich was man auch auf Dauer einfach immer wieder üben muss und sich daran aktiv erinnern muss. Und ja, von daher denke ich, ist wichtig, dass man immer wieder mal so ein Training macht. Ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da mal den Blick von außen oder das Feedback von außen zu bekommen, um da eben ja selber zu sehen, wo sind denn die Schwachpunkte. Ich denke, die wenigsten können sich selbst so gut beurteilen, um diese kleinen Fehler, die sich vielleicht auch über viele Jahre eingeschlichen haben, dann selbst zu erkennen.
Michel, die Frage natürlich auch nochmal an dich. Wenn wir jetzt auf die Ausfahrt gehen, nimmst du irgendwas mit an deiner Körperposition oder vielleicht auch einfach nur, wie soll man sagen, mental, psychisch, aus diesem Training, was du in deinem Alltag integrieren möchtest, was du anders machen möchtest oder wo du mehr Sicherheit gewonnen hast? Allein jetzt nochmal auf diesen Übungen hier irgendwie freihändig da durch die Gegend jodeln und im Nassen bremsen.
Also, ich muss, glaube ich, dazu sagen, dass ich ja, was diese Positionierung auf dem Motorrad, schon ein paar Tendenzen und Impulse bekommen habe, weil ich ja schon bei Renntrainings gewesen bin, weil ich schon Instruktorenfahrten gemacht habe, weil ich bei Dario Giuseppetti damals in der Motor Race Academy Pitbike fahren gewesen bin. Und dieses Pitbike ist ja super sensibel und du musst einfach sehr, sehr intensiv auf alles achten, was du an Impulsen einleitest, wie du auf dem Motorrad sitzt, ne? Das ist ja quasi alles geschrumpft und dadurch viel empfindlicher. Und hatte da so vermeintliches Gefühl, ja, ich achte ja immer auf alles. Aber, und das ist für mich so eines der großen Learnings, man muss halt immer fokussiert sein. Also Christian hat angesprochen die Fußhaltung, ne? Und wenn ich Rennstrecke fahre oder wenn ich Motorrad fahre, achte ich auch immer drauf, dass die Füße halt so positioniert sind, ne? Dass halt die Zehen nicht so weit raushängen, dass ich quasi, wenn ich jetzt Schräglagen fahre oder Kurven fahre, ne? Die Füße so positioniert habe, dass ich gut Richtungswechsel machen kann. Und bei diesem, ich sag mal, entspannten Fahren auf der Dynamikfläche habe ich aber da verschiedene Dinge halt nicht beachtet, ne? Also ein Fuß zum Beispiel, der hing halt immer irgendwie so halb rechts raus, weil ich mir keine Gedanken dazu gemacht habe. Und das war was die Tanja dann halt auch angesprochen hat und was natürlich Relevanz hat, ne, wenn du halt in der Gegend rumäumest, wie man das ja im Alltag auch oftmals macht. Ne? Du bist ja nicht immer hundertprozentig fokussiert, aber dann gibt es eben eine Situation, wo, weiß nicht, irgendwie die Leitplanke ein bisschen rausguckt oder du doch irgendwie zu viel Schräglage fährst und der Fuß hängt halt raus und du bleibst halt irgendwo hängen und kannst irgendwo einhaken. Ne? Und das ist einer der Punkte gewesen, also Fokus immer hochhalten, wenn du Motorrad fährst, ne, und auch Dinge umsetzen, wenn du jetzt nicht, ich sag mal, sportlich unterwegs bist, ne, und jetzt aktiv fährst. Und das zweite war tatsächlich beim Bremsen die Blickführung, dass wenn du so eine Vollbremse machst, ne, also man tendenziell guckt man ja immer dahin, wo man dann quasi anhalten möchte, aber das beste Bremsergebnis hast du einfach dann, wenn du den Blick weit geradeaus hältst, ne, und den Oberkörper, den Kopf gerade, dann lenkst du keine Störimpulse auch wiederum ins Motorrad, ne, und kannst das Bremsmanöver viel akkurater und viel sicherer abschließen. Also das waren so bei diesen klassischen Übungen, die wir so gemacht haben, für mich so die Punkte, die ich mitgenommen habe und auch jetzt in der Vergangenheit, also ist jetzt ja schon 2 Wochen her, dass wir das gemacht haben, immer mal wieder hochgekommen sind, sowohl auf der Rennstrecke als auch, wenn ich jetzt so normal unterwegs war. Also guter Punkt. Und bevor wir jetzt quasi den Sprung zum Nachmittag machen, weil wir hatten ja nicht nur diese Standardgeschichten, sondern auch diesen dynamischen Teil, den ich sehr besonders fand und den du so wahrscheinlich nicht bei einem anderen ADAC-Training findest, vermute ich jetzt mal, müsst ihr mir gleich bestätigen oder widerlegen. Noch die Frage, Christian, an dich, welche der Übungen, die wir da gemacht haben, war denn für dich die überraschendste? Also, ne, du hast natürlich so Dinge, die dir aufgefallen ist, okay, das möchte ich irgendwie anders oder besser machen, aber was war denn vielleicht so für dich die herausforderndste oder spannendste Übung, bei der du die größte Lernkurve auch hattest?
Ja, lustigerweise eine Übung, die auf den ersten Blick relativ simpel erscheint. Und zwar war das die Übung, in der wir Achter gefahren sind. Ja, also man muss sich vorstellen, man hat eine riesige Fläche. Da stehen dann irgendwie 6 Pylonen, 6 Hütchen, die eben diesen Raum eingrenzen. Und innerhalb dieses Raums fährt man dann oder soll man einen Achter fahren und den möglichst schön und auch möglichst die ganze Strecke ausnutzen. Und da muss ich sagen, das fiel mir zu Beginn unheimlich schwer, da überhaupt die Orientierung zu behalten. Ja, Blickführung ist ein ganz großes Thema. Da konnte natürlich der eine oder andere Tipp von Instruktor Jan mir helfen, da die Lernkurve steil nach oben gehen zu lassen. Was aber auch interessant war, war das Fahren in diesem Achter mit den verschiedenen Motorrädern, weil das fand ich wirklich beeindruckend, wie stark da die Unterschiede waren oder wie stark sich die Unterschiede bemerkbar gemacht haben bei dieser Übung. Ja, also da, ich erinnere mich an die Fahrt mit der Multistrada V4, müsste das gewesen sein, die große.
Das, bei der Veranstaltung war es eine V2.
War eine V2. Okay. Ja. Damit habe ich mir unheimlich schwer getan. Ja. Man muss dieses Motorrad ganz anders fahren wie jetzt die Monster oder die Street Fighter. Und ja. Da natürlich auch die Schwierigkeit, innerhalb kürzester Zeit sich auf die verschiedenen Motorräder zu adaptieren. Was aber auch wieder dazu führt, dass die Lernkurve einfach zwar unterschiedlich nach oben geht, aber dann doch eben nach oben geht und mal am Ende sieht, ja, es ist letztendlich dann auch viel von der Blickführung und von der Technik einfach abhängig.
Absolut.
Michel. Du kannst das vermutlich bestätigen. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Übung gesprochen. Also es ging viel Blickführungen, Fahrverhalten auf unterschiedlichen Untergründen, Körperhaltungen und so weiter und natürlich auch den Körper einsetzen. Das ist das, was hängen geblieben ist. Das waren dann natürlich wahrscheinlich auch sehr knackige Übungen. Was ich schon wieder raushöre, und das ist, glaube ich, das, was wir einfach immer wieder vergessen, ist, ihr habt sehr häufige Wiederholungen gemacht und da geht es, glaube ich, viel um dieses Thema Muscle Memory oder wie auch immer, also im Reflexfall auch schnell zu reagieren. Eine Frage habe ich bei den Gefahrenbremsungen. Ging es bei euch auch so, dass ihr festgestellt habt, dass am Ende der Blick irgendwie immer am Tacho hing, obwohl man eigentlich schon stand? Kennt ihr das?
Ja.
Also kannst du bestätigen, Michel?
Nee, tatsächlich nicht. Also wie gesagt, man hat, so wie Sven beschrieben hat, bei mir immer so die Tendenz, irgendwie dahin zu gucken, wo ich gerade bremse, also wo ich stoppe. Ne? Ich weiß nicht warum, so den Blick kurz vors Motorrad, was so diesen Impuls, ne, oder diesen Fehlerimpuls mit eingeleitet hat, ne, wenn du nicht gerade ausschaust, aber den Blick auf den Tacho ist mir jetzt nicht so bewusst in Erinnerung geblieben.
Also mach das nochmal irgendwann, mir geht das immer so, wenn ich das erste Mal mache, Vollbremsung und wenn ich dann sozusagen die Bremse löse und so ein bisschen mal achte, wo gucke ich denn jetzt eigentlich gerade hin, glotze ich voll auf den Tacho und da hat mich irgendwann auch mal ein Fahrsicherheitsinstruktor aufmerksam darauf gemacht, dass es ganz vielen so geht, deswegen hatte ich diese Frage hier mal an der gestellt und das ist ja total dumm ist, weil guckst du scheiße, fährst du scheiße so und das ist beim Bremsen dann natürlich irgendwie nicht anders, aber irgendwie braucht das Gehirn offensichtlich auch nochmal die Rückmeldung vom Tacho, dass du jetzt stehst und die Beine vom Motorrad lösen kannst, um nicht umzufallen so. Also Christian hat so ein bisschen bestätigt, bei dir anders, das ist ja schon mal sehr gut. Nichtsdestotrotz, also oft wiederholen ist vielleicht der Appell an alle da draußen. Ich glaube, auf nasser Straße irgendwelche Bremsungen machen draußen, um das zu trainieren, ist immer ein bisschen schwierig, weil der Untergrund halt sehr wechselseitig ist. Dafür ist so ein Training natürlich hervorragend. Aber grundsätzlich mal Gefahrenbremsungen zu machen aus unterschiedlichen Tempobereichen ist immer sinnvoll. Das kann man auch üben in leeren Industriegebieten, wo auch immer, wo sich das halt anbietet. Vielleicht aber auch erstmal checken, ob die Strecke in einem guten Zustand ist, um einfach eine gewisse Routine dazu bekommen und sich reinzufühlen, wie das ABS auch regelt. Das habt ihr ausschweifend gemacht und dann ging es aber offensichtlich mittags so richtig ab.
Absolut. Und bevor wir zum dynamischen, also wirklich fahrdynamischen Teil am Nachmittag kommen, muss ich vielleicht noch auf die Mittagspause verweisen. Die habe ich ja zwischendurch wieder genutzt, um ein bisschen Content zu produzieren. Und ich hatte vorhin den Aufenthaltsbereich über diese Palasttreppe, der über diese Palasttreppe zu erreichen ist ja angedeutet, ne? Ist ja quasi die Luxuskantinen-Variante. Und es gab zwei Menüs zur Auswahl und ich habe gar nicht alles gegessen, aber es war halt einfach auch der Teil so auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und Christian, erzähl doch mal ganz kurz, was hast du dir denn da gegönnt? Was gab's denn alles? Und du warst ja auch, glaube ich, derjenige, der das alles mitgenommen hat. Und kannst du ein bisschen erzählen, was es da für Köstlichkeiten so in dem Rahmen halt auch noch gab? Weil Verpflegung ist ja auch ein wichtiger Punkt bei der Veranstaltung.
Naja, alles habe ich jetzt nicht mitgenommen. Es gab zwei Gerichte zur Auswahl. Ich habe mich für das Original Wiener Schnitzel entschieden und danach schön auf den Kaiserschmarrn reingedrückt. Ja.
Was natürlich klassisch italienische Küche, die man bei Ducati erwartet.
Genau. Was natürlich perfekt ist im Hinblick auf die darauf folgenden dynamischen Fahrten auf dieser Mini-Rennstrecke. Aber ja, war sehr lecker, also wirklich von das Essen, das Catering vom Allerfeinsten. Kann man sich nicht beschweren, ja.
Eine Randanekdote, die ich da noch mitbekommen habe, muss ich noch erzählen. Und zwar war jemand dabei, der, also nicht bei uns in der Gruppe, von den Fahrenden, sondern im Umfeld von der Gruppe, der sich ein alkoholfreies Hefe bestellt hat.
Ja.
Und da hat die Bedienung gefragt, ja, fährst du denn? Und dann meinte er, nein, er fährt nicht. Und nur deshalb hat er dieses alkoholfreie Hefe bekommen, weil da bei Audi sehr akkurat drauf geachtet wird, oder in dem Fall Ducati, ne, das ist ja quasi eine Gemeinschaftsfacility, sage ich jetzt mal, und die keine alkoholischen Getränke ausschenken, auch kein alkoholfreies Bier, weil ein Restalkoholanteil immer mit drin ist, wird ja auf der Flasche ausgewiesen, kann bis zu 0,5% Alkohol enthalten. Und wenn das gegeben ist, darf im Nachgang nicht mehr gefahren werden. Und da wird quasi auch im Rahmen der Veranstaltung von den Bedienungen drauf geachtet. Das fand ich sehr bemerkenswert.
Ja, ich finde es überragend. Ich muss jetzt bloß gerade dran denken an unser letztes Training in Bosnien. Wenn du da alkoholfrei...
Da musst du Mut anbringen, das ist anders. Ja. So, ne?
Und wenn du dann sagen würdest, ja, du fährst noch, dann würdest du sagen, ja, was willst du denn mit dem alkoholfreien, Alter? Und wird dir wahrscheinlich erstmal die Flasche Slivovic, oder wie das heißt, dahin knallen. Und sagen jetzt den aber mal auf Ex. Ja. Aber gut, also Essen, Catering, tipptopp, weiter ging's, fahrdynamisch, wieder ein bisschen aufwachen, direkt in die Vollen.
Absolut. Und bei Christian gehen, ich sehe es, die Mundwinkel schon wieder nach oben. Und ich denke, das war für dich auch so der Highlight des Tages oder das Highlight des Tages. Beschreib doch mal ganz kurz, was wir da gemacht haben und warum es doch einen sehr besonderen Charakter hatte.
Ja, also man muss vielleicht erstmal diese Strecke beschreiben, auf der wir uns da bewegt haben. Jetzt nicht zu vergleichen mit einer richtigen großen Rennstrecke, aber dann doch, sage ich mal, eine Rennstrecke in Mini-Format mit extrem vielen Kurven, ja, mit unterschiedlichen Radien und ganz wenig Erholungspausen dazwischen. Also diese Strecke, die hatte eigentlich nur eine echte Gerade. Ja, und ansonsten wirklich Kurve an Kurve, ja, so dass auch schon die ersten Runden, die wir da schön hintereinander, hinter den Instruktoren gefahren sind, wirklich schon, ein bisschen anstrengend waren für mich, ja, und dann ging es weiter, wir haben dann verschiedene Übungen gemacht, teilweise in der Reihenfolge, ja, teilweise aber auch, sag ich mal, Einzelübungen, wo dann Dinge gemacht wurden, wie Bremsen in Schräglage. Ja, das war eine Übung, an die ich mich gut erinnern kann. Aber auch die Kurventechnik an sich wurde dann nochmal gelehrt. Einmal in der Gruppe, dann aber auch wieder in Einzelfahrten. Auch da wieder der Vorteil von diesen extrem kleinen Gruppen. Der Instruktor hat sich wirklich zwei Personen geschnappt, die ein ähnliches Tempo gefahren sind, ist mit denen über die Strecke ist die Linie vorgefahren, hat dann direkt Feedback gegeben und so ging das Ganze im Wechsel. Man hatte extrem viel Fahrzeit und ja auch extrem viel Spaß an der Stelle, ja. Ich weiß nicht, wie dir das ging, Michel. Also ich erinnere mich, als ich hinter dem Instruktor hergefahren bin. Für mich war das Gefühl schon sehr, sehr schnell, ja. Bei dir sah das alles sehr, sehr locker aus. Wie war es denn für dich?
Ja, mein großer Vorteil war, dass ich ja schon sehr viel Rennstrecke gefahren bin und dadurch, also das Hauptaugenmerk bei diesem Fahren auf dieser Mini-Rennstrecke, muss man vielleicht auch noch einordnen, Mini-Rennstrecke denkt der eine oder andere vielleicht jetzt, es ist eine Go-Kart-Bahn, aber so ist es tatsächlich nicht. Das Ding ist deutlich größer und breiter, als man das von der Go-Kart-Bahn in Anführungsstrichen kennt. Die Radien sind weiter, also es ist wirklich schon mit engem Rennstreckefahren zu vergleichen. Und neben diesem Bremsen in Schräglage, da war der auch so eine Übung für das Gehirn, dass man bei diesem Kurven-ABS in Schräglage voll verzögern kann bis zum Stillstand, ohne dass man auf der Nase liegt. Man muss natürlich dann kurz, bevor man dann steht, das Motorrad aufrichten, damit man nicht in der Kurve umfällt. Aber das geht, das war der erste Teil. Und was die eigentliche Übung bei diesem Rennstreckefahren war, ist quasi Blickführung und Erkennen von Scheitelpunkten. Mhm. Also Christian hat es angedeutet, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Kurven auf dieser Strecke mit unterschiedlichen Kurvenformaten. Also klassischer Scheitelpunkt in der Mitte, zwei Scheitelpunkte, später Scheitelpunkt. Und das war quasi so diese Übung, die wir in verschiedenen Schritten durchlaufen haben. Also erst in Gruppe fahren, im Entchenmanier, hinter dem Instruktor, immer der Gruppe oder dem Instruktor der Linie nach. Dann ist er eben das mit zwei Fahrenden, hat er das gemacht. Also wir hatten ja eine gemischte Gruppe, waren ja auch eine Teilnehmerin war noch mit dabei, ne?
Ja.
Und ist dann quasi die Strecke vorgefahren und das auch so ein bisschen zügiger, um eben das Anfahren von den verschiedenen Kurven zu vermitteln. Da standen dann eben auch sichtpunktmäßig Pylonen, um zu erkennen, okay, das ist der Einlangpunkt, hier ist die Pylone für den Scheitelpunkt, da musst du hinfahren. Und da gibt's dann, ich glaube, beim Kurvenausgang gab es keine Pylonen, aber quasi Eingang und Scheitelpunkt waren immer so über Pylonen markiert, damit man das quasi so abfahren kann. Und das war so diese Übung. Und weil ich das ja vom Rennstreckefahren sehr, sehr gut kenne, habe ich mich natürlich da sehr leicht getan. Also wenn du eine Routine entwickelt hast, erkennt man das halt etwas besser.
Aber gleichzeitig natürlich eine super Chance sozusagen, das dachte ich jetzt, als Christian es gerade angesprochen hat, das Geübte vom Vormittag mal in einen längeren Flow so einzubringen, ne? Und glaub mich, was du nennst, was du jetzt so relativ leicht abgetan hast, der falsche Begriff, aber benannt hast, das Thema Blickführung, ne? Das fällt mir halt immer wieder auf bei solchen Trainings. Wenn du das mal irgendwann raffst, auch mitzunehmen, dann merkst du auch selbst in deinem Umfeld, wie sich da vielleicht die Spreu vom Weizen trennt. Mir fallen da immer so Situationen ein, ich fahre irgendwie in den Alpen eine Serpentinstrecke lang und du siehst halt sofort, wenn du anfährst oder auf eine Gruppe Motorradfahrender aufläufst, wer das verinnerlicht hat und wer nicht. Und das merkst du dann auch direkt im Fahrstil, wer also die Person ist, die an so einer Serpentine schon quasi in die Gegenrichtung reinschaut, also den Kopf wie so eine Eule fast um 180 Grad gedrängt hat und wie der Fahrstil aussieht, wie die Kurve im Normalfall verläuft und die Person, die so 2 Meter vor ihrem Vorderrad mit dem Blick klebt, die dann natürlich auch, wenn es um Bremsen in der Kurve und so weiter, ganz anders aufgestellt ist. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, wie ihr das gemacht habt, was ihr da so gemacht habt. Michel, konntest du trotzdem was aus diesem Ablauf auch mitnehmen für den Straßenalltag? Das nochmal gefragt, weil beim Christian hört man richtig raus, boah, hier dies, das mitgenommen, Kurven, Bremsen da drin, verschiedene Flows, Gleichgewicht und so. Wie sieht das jetzt abschließend bei dir aus? Wer von euch gerade auf der Suche nach neuen Reifen für die Motorradsaison ist, sollte unbedingt jetzt bei motorradreifendirekt.de vorbeischauen. Der Frühjahrssale läuft auf Hochtouren und es gibt zahlreiche tolle Angebote von namhaften Herstellern. Auch die bereits erwähnte Michelin Power 6 Cashback Promo Top-Qualität für eure Fahrt in die Saison. Und damit nicht genug, wenn ihr den Promocode GAS10 eingebt, erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Motorradreifen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also bestell jetzt auf motorradreifendirekt.de. Zurück zum Podcast.
Na, ich denke, auch da wieder das Wiederholungsmoment das Entscheidende. Was ich dann für mich mitnehme und was du halt einfach immer wieder üben musst, ne? Also dieses dynamische Fahren auf dieser Mini-Rennstrecke hat für mich dann eher schon diesen sportlichen Charakter gehabt, ne? So wie wir das auch dann im Verlauf des Nachmittags gemacht haben. Ich bin ja auch oft hinter Christian hinterhergefahren, habe mir das ein bisschen angeguckt, habe auch ein bisschen Video gemacht, können wir auch irgendwann bei Gelegenheit nochmal draufschauen, ein bisschen Videoanalyse machen, weil man, Stichwort Blickführung, eben auch sieht, ne, dass da noch Potenzial für Flexibilität im Oberkörper ist, weil dir das ja auch quasi...
Wie geil ist das ausgedrückt? Ja, okay, weiter geht's.
Ja, da muss man sich ja hinarbeiten. Ich habe das ja quasi auch durch, ne? Also es gibt einen Unterschied zwischen, einen riesigen Unterschied zwischen dem, wie du dich auf dem Motorrad fühlst und wie es denn tatsächlich von außen aussieht, ne? Also Stichwort Ellenbogenschleifen. Jan hat das jetzt quasi, also es hat auf der Straße natürlich nichts verloren, aber wir hatten ja dieses Thema bei unserem Oschersleben-Event, ne? Und Jan hat gemeint, ja, das ist total krass so, ne? Und es fühlt sich so und so an. Und dann hat er die Bilder gesehen und dann sieht er zum einen, ich bin halt doch noch 30 Zentimeter mindestens vom Boden entfernt, ne? Also so, dauert noch ein bisschen, bis das mit dem Ellenbogenschleifen klappt. Und du hast diese unterschiedlichen Motorräder gehabt, wo du gesagt hast, okay, auf der Kawasaki fühlt sich das so an, als wäre schon ganz nah dran. Und wenn ich dann aber das mit der Yamaha von außen sehe, sitze ich ganz anders drauf und ich bin einfach schon viel niedriger. Und es fühlt sich, wenn du auf dem Motorrad bist, einfach anders an, als es tatsächlich dann positioniert
also
ist.
Also 30 Zentimeter ist jetzt ein bisschen hart.
Aber realistisch, entschuldige. aber das spielt ja auch überhaupt gar keine Rolle. Das, das ist ja auch ein Prozess. Ne? Beim nächsten Mal klappt es dann vielleicht schon. Und auch dieses Positionieren des Oberkörpers, was ja auch einen Effekt auf die Blickführung hat. Ne? Wenn ich mich mit dem Oberkörper vom Motorrad wegbewege hin Richtung Kurve oder Richtung Kurvenausgang, da wo ich eigentlich hingucken will, muss ich den Kopf nicht so sehr drehen und habe auch viel weniger Widerstand, ne, das Motorrad dann in Anführungsstrichen dahin zu lenken, im Vergleich zu, ich sitze steif auf dem Motorrad, muss quasi alles aus dem Kopf heraus machen. Ich mache das jetzt gerade hier so ein bisschen vor und nach, das ist natürlich schwer zu beschreiben, also für diejenigen, die es auf YouTube sehen, die haben da vielleicht jetzt einen großen Vorteil. Ansonsten zeigt man das jetzt auch schon bei der Ausfahrt, können wir da so ein bisschen Übungen in diese Richtung machen, wer Lust drauf hat, und beim nächsten Treffen dann sowieso. Und da war eben diese, okay, man muss es wiederholen. Und beim nächsten Mal, wenn du drauf steigst aufs Motorrad, fällt dir das dann doch ein bisschen leichter. Ich denke, das ist so diese, da kommen wir auch wieder zu den Punkten, die wir schon dreimal angesprochen haben hier in der Folge, ne? Repetitives Fahren ist halt einfach immens wichtig, um das von dir angesprochene Muskelgedächtnis irgendwie zu entwickeln und sicheres Fahren zu ermöglichen. Also, das war für mich tatsächlich so, die Quintessenz dieser Trainingsveranstaltung.
Lasst uns ein abschließendes Fazit ziehen, weil ihr ja beide jetzt doch in unterschiedlicher Form auch Trainingserfahrung hattet und jetzt sozusagen die Gelegenheit hattet, diese Trainings sowohl mit dem eigenen Motorrad als auch jetzt eben bei Ducati zu machen. Und da möchte ich für die Leute, die nämlich draußen sitzen und sich fragen, ist das was für mich, die Frage in den Raum stellen, wann sollte ich ein solches Training machen mit meinem eigenen Motorrad und wann sollte ich so ein Training bei Ducati buchen? Wer möchte loslegen?
Ich würde sagen, Christian.
Also dieses Ducati-Training würde ich dann buchen, wenn ich wirklich auf die verschiedenen Dinge Wert lege. Das heißt, mir ist dieser Fahrsicherheitsaspekt aus dem Vormittagsprogramm, der ist mir wichtig. Genauso wichtig ist mir aber auch das dynamische Fahren auf der kleinen Rennstrecke und vielleicht auch das Essen, ja. Dann ist natürlich auch, sage ich mal, dieser etwas höhere Preis meiner Ansicht nach schon auch gerechtfertigt, auch wenn man bedenkt, dass man natürlich den ganzen Tag über die neuesten Motorräder inklusive Reifen und Sprit und Verschleiß gestellt bekommt. Ja, für alle anderen, die sagen, 600 € sind mir doch ein bisschen viel, würde ich sagen, macht ein ADAC-Training oder egal von welchem Anbieter mit dem eigenen Motorrad, weil dann diese Feinheiten, ja, wie verhält sich das Bike im ABS-Ready-Bereich oder dergleichen, dann, sage ich mal, doch besser genutzt werden können.
Michel?
Ich würde jedem und jeder empfehlen, diese Form von Training zu machen, die schon ein gewisses Sicherheitsgefühl auf dem Motorrad haben oder auf dem eigenen Motorrad. Warum sage ich das so, wenn du dich grundsätzlich noch unsicher fühlst mit der eigenen Maschine, macht es natürlich absolut Sinn, sich da erstmal zu verbessern und an sein eigenes Fahrzeug zu gewöhnen und die Sicherheit in dem Moment zu erhöhen. Großer Vorteil ist aber, wenn du zwischen diesen verschiedenen Motorrädern wechseln kannst, ne, dass du unterschiedliche Fahrdynamiken erlebst, dass du unterschiedliche Motorräder erlebst, dass du unterschiedliches Fahrverhalten erlebst, was natürlich die Lernkurve nochmal extrem erhöht. Ne? Also wenn du das im Tagesverlauf wechseln kannst, ne, hast du einfach noch mehr Eindrücke und du lernst noch mal mehr dadurch und machst eben, wie Christian auch zu Beginn das schon beschrieben hat, die Erfahrung, okay, das und das Motorrad verhält sich so und so, ist vielleicht nicht die optimale Lösung für entsprechende Übungen oder entsprechendes Freihändigfahren oder irgendwelche Figürchen auf dem Motorrad oder da bedarf es einfach viel mehr Aufmerksamkeit und noch mal mehr Routine und kannst dann aber quasi im Tagesverlauf dich da ransteigern, ne, und ranentwickeln. Ne? Machst, okay, fängst morgens mit dem vertrauten Modell an, nimmst das nächste und kannst dich dann deutlich verbessern und, finde ich auch wichtig, in andere hineinversetzen. Ne? Ich hatte vorhin völlig vergessen zu erwähnen, dass wir auch eine Ducati Scrambler dabei hatten, was ja eher so ein, ich würde jetzt sagen mal, Urban-Motorrad fast ist, ne? Das ist ja nichts, womit du jetzt groß in den Urlaub fährst, ne? Oder 100 Kilo oder hunderte Kilometer lange Touren machst, aber vielleicht viel so für den Alltag das Motorrad nutzt, für die Feierabendrunde etc. Und das Motorrad fährt sich einfach ganz, ganz anders, aber auf eine andere Art und Weise genauso toll wie die anderen Bikes. Und diese Erfahrung machst du halt einfach nicht, wenn du es nicht ausprobierst. Und kannst dich dadurch natürlich auch viel besser in andere hineinversetzen, zum Beispiel, wenn du eine Gruppe fährst. Ne? Wie fährt denn das Motorrad? Ne? Wie schnell fahre ich denn vorne weg, wenn ich hinter mir noch eine Reise-Enduro habe oder vielleicht ein Naked-Bike oder ein Supersportler und merkst, okay, wie nervig ist es denn, mit dem Supersportler durch den Ort zu fahren, wohingegen ich auf meiner Multistrada sitze und da überhaupt gar keine Probleme habe. Ne? Und wie unsicher fühlt man sich auf der Scrambler, wenn es halt auf einmal sehr, sehr schnell wird? Also ich sag jetzt mal, höherer dreistelliger Geschwindigkeitsbereich, wenn du jetzt irgendwie eine Autobahn-Etappe machst, ne, und halt nicht einfach stur 150 oder 160 fahren kannst, weil auf diesem Moped das dann halt einfach super ungemütlich wird, ne. Also finde ich ein wichtiger Aspekt für diejenigen, die halt viel mit Freunden und Bekannten unterwegs sind und da halt unterschiedliche Motorräder auch dabei sind, um sich da ein bisschen einzufühlen und vielleicht auch Verständnis für das zu bekommen, was halt sonst so andere Motorradfahrer und Fahrerinnen im Straßenverkehr machen und was einem da so begegnet.
Das war doch eine ganz hervorragende Zusammenfassung, glaube ich, dieses Trainings. Wir sind bei weit über einer Stunde gelandet. Ich hoffe, dass ihr das, was ihr gelernt habt, nie im Ernstfall einsetzen müsst. Trotzdem dann natürlich immer die richtige Sicherheit jetzt auch bei euch wisst, in euren Händen, in euren Extremitäten, im Kopf einiges mitnehmen konnte. Ich fand es total gut, das zu hören. Ich hätte auf jeden Fall Bock, direkt wieder auch in so ein Training einzusteigen. Vielleicht haben wir nächstes Jahr auch wieder so ein Gewinnspiel. Regelmäßige ZuhörerInnen werden davon Wind bekommen, so wie jetzt auch Christian. Meldet euch an zu entsprechenden Events, dann kommt ihr auch in die Gasgeflüster-Exclusive-Gruppe und könnt solche Informationen vielleicht auch schon ein bisschen vorab abgreifen. Ansonsten, glaube ich, können wir das hier jetzt beenden, den Stammtisch für heute erstmal schließen. Wir sehen uns tatsächlich in Präsenz in 4 Tagen, beziehungsweise haben uns gesehen, wenn ihr das hier hört. Michel und ich versinken jetzt in weitere Vorbereitungen für die Gasgeflüster-Ausfahrt. Haben Lust drauf. Christian, vielen herzlichen Dank, dass du diesen Stammtisch bereichert hast. Michel, wie immer auch danke, dass du mit deiner Trucker-Cap und deinem wunderbar fröhlichen Ich wieder mit dabei warst. Ich sag tschüss, euch das Schlusswort, auf Wiederschauen.
Ja, ich danke dir, Jan, für die Moderation dieser Folge und Christian für den tollen Tag zusammen bei Ducati und der Riding Experience. Und da ich schon wieder so viel geredet habe, die Folge, würde ich sagen, dir gebührt natürlich der Schlusspunkt dieser Folge und ich verabschiede mich schon mal und sage ciao.
Ja, kurz und knapp, macht Trainings und besucht die Gasgeflüsterausfahrt. Ciao.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab.
Yes, ja. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.